Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, dein Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Autorin, Organisationsberaterin und Ausbilderin für systemische Beratung und Führung. Und heute feiern wir ein kleines Jubiläum, die 250. Episode dieses Podcasts. Ein sehr schöner Anlass, um innezuhalten, um zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu denken. In dieser besonderen Folge bin ich ganz allein am Mikrofon und spreche über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Über meinen aktuellen Artikel Change ohne Drehbuch, erschienen in der Zeitschrift Organisationsentwicklung. Darin geht es um die Frage, warum lineare Phasenmodelle in Veränderungsprozessen uns oft mehr Sicherheit versprechen, als sie tatsächlich halten und warum es wirksamer ist, Veränderung als etwas Zirkuläres, Hypothesenbasiertes und Beobachtendes zu begreifen. Also kein festgeschriebener Drehplan, sondern ein achtsames, iteratives Erkunden, ein echter systemischer Zugang mit all seiner Offenheit, Komplexität und manchmal auch Demut. Bevor wir aber inhaltlich einsteigen, möchte ich einen Moment nutzen, um Danke zu sagen. Danke an alle Gäste, die in den vergangenen Jahren mit mir so offen und klug über Organisationsentwicklung gesprochen haben und danke an dich und alle anderen Hörerinnen und Hörer, die zuhören, mitdenken, kommentieren und sich inspirieren lassen. Und ein ganz besonderes Danke an diejenigen, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass jede Folge entsteht. An Nathalie Lauterbacher, die unsere Episoden mit journalistischer Präzision begleitet, und an Tanja Filippi, ohne die so vieles im Hintergrund gar nicht laufen würde. Schön, dass ihr alle Teil dieser Reise seid. Und jetzt freue ich mich, mit euch gemeinsam auf mein Thema in dieser Jubiläumsfolge zu schauen. Was passiert, wenn wir Change ohne Drehbuch denken und warum das vielleicht die ehrlichste Form von Organisationsveränderung ist. Los geht's! Change ohne Drehbuch, jenseits von linearen Phasenmodellen. In Fortbildungen fragen SeminarteilnehmerInnen oft nach genauen Vorgehensweisen für Change-Prozesse. Das ist verständlich, denn Vorgehensmodelle nehmen Unsicherheit. Beliebt sind Phasenmodelle, die wie Rezepte wirken und versprechen, dass beim Befolgen ein erfolgreicher Change entsteht. Doch es geht nicht nur um das Sicherheitsbedürfnis der Change-ManagerInnen, denn mit Rezepten lassen sich EntscheiderInnen überzeugen, es lassen sich Projekte starten, Budgets planen und Meilensteine setzen. Phasenmodelle bieten viele Vorteile und passen gut in eine Praxis, die klare Erwartungen stellt. Erfolgsgarantie, Budgettreue und Zeitplan. Sie ordnen Schritte zeitlich und helfen, den Fokus zu setzen und Komplexität zu reduzieren. Es überrascht nicht, dass die Beratungs- und Fortbildungsbranche ständig neue Modelle auf den Markt bringt und so das Bedürfnis nach Planbarkeit und Vorhersehbarkeit nährt. Unternehmen sowie BeraterInnen ticken in der Währung Geld und es müssen Kundenbedürfnisse erfüllt werden. Problematisch wird es, wenn daraus ein großer wirtschaftlicher Schaden entsteht. Denn das Befolgen linear-kausaler Modelle lenkt davon ab, kurzzyklisch neu zu prüfen und zu entscheiden, was der nächste Schritt sein sollte. Die Vereinfachung von Change-Vorhaben ist gefährlich. Jede Vereinfachung steigert Komplexität, und zwar genau da, wo vereinfacht wurde. Dirk Becker, 1992. Die systemische Organisationstheorie liefert einen hohen Erklärungswert für das, was in Organisationen passiert, besonders für den alltäglichen Wahnsinn und alles Merkwürdige. Wer systemtheoretischen Landkarten folgt, erkennt schnell, lineare Vorgehensmodelle laden dazu ein, Organisationen zu trivialisieren. Das Gegenteil ist gefragt. Die Enttrivialisierung der Organisation und damit auch der Change-Arbeit. Der Begriff Change Management ist an sich schon problematisch, weil er vorgaukelt, etwas verwalten zu können. Systemisch betrachtet läuft Change in Zirkularitäten ab, mit Sprüngen zwischen Aufgaben und Prozessebenen, mit Rückkopplungsschleifen. Lineare Kausalität greift hier nicht mehr. Ein klassisches Vorgehensmodell verlangt vor jedem Schritt eine neue Entscheidung. Passender ist es, von Landkarten zu sprechen. Sie helfen bei der Orientierung, ohne festzulegen, wo gestartet wird, welches Ziel angestrebt oder welcher Weg genommen wird. Der Unterschied zu Phasenmodellen ist, dass nicht einfach ein Plan abgearbeitet wird, sondern nach jedem Schritt neu sondiert wird, wie es weitergehen kann. Es geht um achtsames Beobachten, Reflexion und Entscheidung. Und allzu oft kommen wir kaum vom Fleck und bleiben zwischen all der Mikropolitik in einem Unternehmen bei der Zielklärung hängen. Manchmal bedeutet es einfach mal, einen mutigen Schritt nach vorne zu machen, um zu merken, dass sich dadurch nichts verändert hat. Und das Stehenbleiben, in der Hoffnung, alles einzufrieren, kann bedeuten, dass sich plötzlich in einer blitzartig anmutenden Geschwindigkeit alles verändert. Ein enttrivialisierendes Change-Modell. Jeder Versuch, Change zu visualisieren, ist zwangsläufig falsch, weil dabei vereinfacht werden muss. Landkarten funktionieren eben durch Weglassen und Generalisieren und Änderung des Maßstabs. Eine Karte, die die Wirklichkeit 1:1 abbilden wollte, wäre unüberschaubar. Vergleiche dazu Lewis Carroll 1893. Oder wie Umberto Eco sagte, das Reich wird im selben Moment, in dem man seine Karte erstellt, undarstellbar. 1963. Eine Beschreibung muss dennoch irgendwo beginnen. Es ist augenscheinlich, dass wir mit Kontext und Zielklärung starten. Wir verzichten bewusst auf eine Nummerierung der Stationen. Im Folgenden skizzieren wir die Gebiete der Change-Landkarte. Sie sind exemplarische Orientierungspunkte in Change-Prozessen und werden durch kurze Praxisbeispiele ergänzt. Den Kontext für die Change-Beratung klären. Co-Kreation eines Auftrags. Aufträge sind kommunikativ ausgehandelte Vereinbarungen, an deren Co-Kreation verschiedene Beteiligte mit ihren individuellen Landkarten und Perspektiven mitwirken. Entscheidend ist, wer am Prozess beteiligt ist. Change-Begleitungen starten oft ohne klare Reflexion der Probleme und Ziele der Organisation. Begriffe wie digitale Transformation oder Strategie 2030 dienen als vage Projektvorhaben, deren Ziele unklar bleiben. Change-BeraterInnen sollten sich damit nicht zufrieden geben. Gute Beratung beginnt mit der Hinterfragung der Sinnhaftigkeit des Auftrags und der Begleitung der Verantwortlichen bei der Klärung von Ist- und Sollzuständen. Vereinfacht gefragt, was soll weg und was soll her? Wie kommen wir hier weg und dorthin? Ein wirksamer Perspektivwechsel besteht darin, Organisationen als lebende Systeme zu begreifen, die nicht nur Produkte oder Dienstleistungen, sondern auch ihre Probleme und Lösungen produzieren. Solange ein bestimmter Prozess aufrechterhalten wird, bleibt das Problem bestehen. Wer mit dieser systemtheoretisch fundierten Sicht Aufträge klärt, gewinnt neue, oft ungewöhnliche Erkenntnisse. Eine Organisation formulierte eine Ausschreibung für ein Change-Projekt mit dem Titel Strategie 2030. Externe BeraterInnen sollten ein Format zur Zielbildentwicklung liefern. Im Erstgespräch stellte sich heraus, die Strategie lag längst vor. Das eigentliche Problem war, dass die neue Geschäftsführung das bestehende Management Board schnell neu ausrichten wollte, ohne den Mandatsrahmen zu verändern. Der Auftrag wurde neu formuliert, weg von Zielbildarbeit hin zu einem Redesign der Entscheidungswege im Führungskreis. Umweltanalyse. Akteure und deren Erwartungen. Eng mit der Kontextklärung verbunden ist die Frage, wer oder was den Erfolg des Change-Vorhabens beeinflusst. Oder um Fritz B. Simon zu zitieren, wer kann nicht ungestraft weggelassen werden? Für die Umweltanalyse braucht es eine Vorstellung vom Ziel, sonst lässt sich die Frage nicht beantworten. Die Umweltanalyse betrachtet die relevanten Umwelten des Projekts und ist Teil der Kontextklärung, da daraus wichtige Erkenntnisse für Auftrag und Vorgehen folgen.
Du arbeitest auch in Workshops, Trainings oder Coachings? Dann weißt du, gutes Material ist echt Gold wert. Ich persönlich arbeite seit Jahren am liebsten mit den Produkten von Neuland, weil sie durchdacht sind, langlebig sind und auch einfach Spaß machen. Deshalb gibt es jetzt für alle HörerInnen dieses Podcasts 15% Rabatt auf alle Neuland-Produkte. Einfach beim Bestellen den Rabattcode BECOMEBETTER eingeben. Alles klein und zusammengeschrieben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit www.neuland.com.
Sind Akteure, also Personen, Bereiche, Funktionen, Märkte, Projekte identifiziert, werden deren Einflussstärke, Qualität und Erwartungen analysiert. Erwartungen können als Appelle an den Change formuliert werden. Vertrauens- und Machtverhältnisse sind ebenfalls zu reflektieren. So lässt sich ableiten, welche Gespräche geführt und wer an einen Tisch gebracht werden sollte. Dabei gilt es, sogenannte Kernparadoxien zu erkennen und auszuhalten. Widersprüchliche Anforderungen, die nicht einfach aufzulösen sind, aber gestaltbar sind. Ein kommunales Versorgungsunternehmen plante ein neues Geschäftsmodell für digitale Dienstleistungen inklusive Kulturwandel. Die Umweltanalyse zeigte, dass neben dem Aufsichtsrat auch Bauamt, Personalvertretung, IT-Sicherheit, ein paralleles SAP-Projekt und ein PR-Dienstleister Einfluss nahmen, teils widersprüchlich. Besonders auffällig war, dass die Führung des betroffenen Bereichs als innovativ, aber wenig vertrauenswürdig wahrgenommen wurde. Durch die Analyse wurde klar, dass nicht nur neue Produkte, sondern vor allem neue Gesprächsräume gebraucht wurden, um die verschiedenen Interessen zusammenzubringen. Themenlandkarte für den Change. Um der Komplexität eines Change-Vorhabens gerecht zu werden, sollte es als Sammlung verschiedener Themenfelder verstanden werden. Diese lassen sich mit drei Perspektiven erarbeiten. Luhmann, 1984. Sachlich: Welche offiziell benannten Themen gibt es und welche liegen darunter verborgen? Geht es um neue Führungsstrukturen oder den Verlust informeller Macht? Wird Kundenorientierung gefordert, ist aber eigentlich ein chronischer Überlastungszustand gemeint? Sozial. Wer ist betroffen? Wer wird beteiligt? Übergangen oder bleibt außen vor? Gibt es Gruppen, die Einfluss fürchten? Wer wird als Träger des Wandels wahrgenommen und wer als Bremser? Zeitlich. Welche Geschichte trägt ein Thema? Welche Erfahrungen und Enttäuschungen wirken nach? Sind frühere Initiativen noch präsent? Gibt es ein besonderes Situationspotenzial, etwa durch neue Personen, offene Zeitfenster oder akuten Handlungsdruck? Diese Themen lassen sich in einer Themenlandkarte strukturieren und können entlang der Akteurslandschaft, siehe Umweltanalyse, geordnet werden. So lassen sich Ressourcen besser planen, Verantwortlichkeiten zuordnen und Prioritäten setzen, ohne sich in einer linearen Phasenlogik zu verfangen. Ein wichtiger Aspekt ist die bewusste Wahrnehmung von Kernparadoxien, Spannungsfelder, die sich nicht auflösen, sondern die gestaltet werden müssen, zum Beispiel zwischen Stabilität und Veränderung, Autonomie und Steuerung, oder Klarheit und Suchbewegung. Das Sichtbarmachen dieser Paradoxien hilft, realistische Erwartungen zu setzen und mit Ambivalenzen produktiv umzugehen. In einer Versicherung zeigte die Themenlandkarte, dass neben fachlichen Aufgaben auch alte Konflikte, die Sorge einiger Führungskräfte um Machtverlust und zwei gescheiterte Pilotprojekte aus der Vergangenheit wirkten. Daraufhin wurden Teilprojekte definiert, eines mit dem Top-Management zur Bearbeitung der Führungsfragen, eines zur Stärkung der Arbeitgeberattraktivität und eines zur Bereinigung der Projektlandschaft. Die Struktur half, Prioritäten zu setzen und Ressourcen gezielter einzusetzen. Analyse relevanter Entscheidungsprämissen. Spielregeln. Organisationen verändern sich, wenn sich ihre Entscheidungsprämissen ändern. Formelle und informelle Regeln, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass aus vielen möglichen Verhaltensweisen bestimmte ausgewählt und andere ausgeschlossen werden. Diese Prämissen bestimmen, wer Informationen erhält, wer Verantwortung trägt und welches Verhalten erwünscht oder geduldet wird. Sie entstehen durch Kommunikation und prägen das tägliche Handeln. Für Change ist wichtig zu wissen, welche Prämissen relevant sind und welche sich ändern müssen, damit neues Verhalten möglich wird. Die Veränderung einer einzigen Spielregel kann große Auswirkungen auf viele Kommunikationsprozesse und das gesamte Unternehmen haben. Haben wir die Entscheidungsregeln verstanden, können wir im nächsten Schritt erkennen, wie sie zur Aufrechterhaltung von Problemmustern beitragen. In einer Hilfsorganisation mussten Projekte vermeintlich ab einem bestimmten Budget von der Geschäftsführung freigegeben werden. Diese Regel führte zu Verzögerungen, da ProjektleiterInnen vorsichtig agierten und Entscheidungen zurückhielten. Durch Beratung wurde diese Prämisse sichtbar gemacht und verändert. Ein Gremium aus Bereichsverantwortlichen erhielt Entscheidungsbefugnis bis zu 10.000 Euro, was Entscheidungsprozesse beschleunigte und gegenseitiges Vertrauen stärkte. Problemmuster konstruieren. Was in der Auftrags- und Kontextklärung begann, wird im weiteren Change-Prozess vertieft. Das Verständnis der Muster, die Probleme und auch Lösungen erzeugen. Das heißt, die Suche nach der Frage, wie das Problem durch Beobachtung und Kommunikation hergestellt wird. Hilfreich ist die Unterscheidung zwischen drei Aspekten von Wirklichkeitskonstruktionen. Siehe Simon 2007. Probleme entstehen nicht an sich, sondern im Blick der Beobachtenden. Beschreiben. Was wird beobachtet? Woran erkennt man ein Problem oder Ziel? Welche Merkmale sind entscheidend? Erklären. Welche Erklärungen werden für die benannten Probleme angeführt? In den Erklärungen stecken dann häufig Ideen für Lösungswege. Bewerten. Wie sehen Beteiligte das? Was gilt als gut oder problematisch? Was ist innovativ oder fahrlässig? Nicht selten ist ein Problem für die einen, aber eine Lösung für die anderen. Die Arbeit an Problemmustern heißt, diese drei normalerweise verklumpten Aspekte auseinanderzuziehen. Eine Schwarzwälder Kirschtorte backen als Metapher. Was braucht es, damit das Problem gelingt? Wer muss was tun, damit das Muster bleibt? Was müsste sich ändern, damit die Torte misslingt? Solche Rekonstruktionen eröffnen oft überraschende Ansätze. In einem mittelständischen Produktionsunternehmen wurde mangelnde Eigenverantwortung beklagt. Entscheidungen wurden selten getroffen, Rücksprachen mit den Chefs waren die Norm. Die Erklärung lag in einem Klima der Fehlervermeidung und Angst. Die Bewertung war geteilt. Die Geschäftsleitung sah mangelndes Rückgrat, die Bereichsleitungen professionelles Risikomanagement. Erst als diese Unterschiede offengelegt wurden, wurde das Problem bearbeitbar. Interventionsideen entwickeln. Spätestens hier stellt sich die Frage, was soll anders werden? Welche Interventionen können eingefahrene Muster stören oder neue Lösungen ermöglichen? Entscheidungen über das Was tun beruhen nie auf vollständiger Gewissheit. Organisationen sind komplex und ihre Reaktionen auf Veränderungen schwer vorhersehbar.
Interventionen basieren auf Hypothesen, die in kleinen Schritten mit Rückkopplungen und Bereitschaft zum Umlenken ausprobiert werden. Gute Vorarbeit ermöglicht fundierte Strategien, die Optionen prüfen, Alternativen abwägen und zeitlich planen. Strategisches Nichtstun ist auch eine Option. Organisationen sind robust, aber nicht unzerstörbar. Fehlplatzierte Eingriffe oder ignorierte Konflikte können Nebenwirkungen haben. Daher ist Probehandeln wichtig. Hypothesen bilden, Varianten durchdenken, Wirkungen abschätzen und dosiert ausprobieren. In einem Handelsunternehmen mit starkem Silo-Denken sollten Zusammenarbeit und Rollen neu gestaltet werden. Statt sofort zu entscheiden, wurde ein Interventionslabor eingerichtet. 3 Varianten wurden in Pilotteams je 8 Wochen getestet mit Feedback-Loops. Erst danach wurde entschieden, was der nächste organisationsweite Schritt sein sollte. Erste Maßnahmen durchführen. Aufmerksamkeit ist flüchtig. Wenn zu lange nichts Sichtbares passiert, wandert Energie ab. Frühzeitige kleine Maßnahmen als steuerbare Prototypen sind deshalb sinnvoll. Das können neue Entscheidungsformate, das Weglassen eines Meetings, neue Rollen oder einfache Rückmeldeprozesse sein. Entscheidend ist, dass sie Muster irritieren, ohne das System zu überfordern. Die Prototyp-Metapher hilft, Erwartungen zu justieren. Es geht nicht um Perfektion, sondern um erste gangbare Versuche, aus denen gelernt wird. Systemtheoretisch sind solche Maßnahmen Interventionen in die Umwelt des Problems, nicht ins Problem selbst, denn soziale Systeme sind operativ geschlossen und verändern sich nur durch eigene Irritation. In einem Familienunternehmen wurde ein neues Entscheidungsformat eingeführt, bei dem kleinere Entscheidungen ohne Genehmigung getroffen werden konnten. Dieses kleine Experiment löste erste Veränderungen im Umgang mit Verantwortung aus und legte den Grundstein für weitere Lernschritte. Systemreaktionen reflektieren. Eine Organisation lässt sich oft erst verstehen, wenn man sie zu verändern versucht. Die Reaktion auf eine Intervention, egal wie klein, gibt wichtige Hinweise auf zugrunde liegende Muster, Routinen und Kommunikationslogiken. Systemreaktionen sind mehr als klassisches Feedback, hat funktioniert oder nicht gelungen. Sie zeigen, was genau anschlussfähig ist und was nicht. Was wird aufgenommen, weitergetragen? Was wird ignoriert, umgedeutet oder blockiert? Wer meldet sich? Wer schweigt? Solche Reaktionen sind keine Störungen, sondern wertvolle Erkenntnisquellen. Sie zeigen, welche Hypothesen tragfähig sind, wo neue Fragen entstehen und ob eine Intervention systemrelevant war oder ins Leere lief. Reflexion bedeutet nicht nur Bewertung, sondern Verstehen der Bedeutung des Handelns im System. Nach der Einführung eines neuen Besprechungsformats in einem Leitungsteam zeigte sich, die inhaltlichen Themen rückten schnell in den Vordergrund, das geplante Reflexionselement wurde oft verschoben oder ausgelassen. Statt einfach zu optimieren, wurde dieses Verhalten als systemische Reaktion ernst genommen und analysiert. Es zeigte sich, dass Führungskräfte sich durch das Format zur Selbstbeobachtung gedrängt fühlten, ohne sicheren Raum für Offenheit. Erst mit einem freiwilligen, extern moderierten Reflexionsraum wurde das neue Format angenommen. Weitere Maßnahmen durchführen. Die erste Maßnahme ist der Start mehrerer Rückkopplungsschleifen. Beobachtung, Hypothesenbildung, Entwicklung von Interventionsideen, Durchführung, Reflexion und von vorn. Mit jeder Maßnahme zeigen sich Hinweise, was anschlussfähig ist, was Widerstand erzeugt oder ignoriert wird. Diese Reaktionen offenbaren stabile Muster und bewegliche Stellen. Die Abbildung zeigt, dass es keinen starren Phasenplan gibt, sondern ein zirkuläres Vorgehen zwischen Arbeit am System, Analyse und Planung, und im System, Intervention, Reflexion, Beobachtung. Jeder Zyklus bringt neues Wissen und Möglichkeiten. Was hilft, wird verstetigt. Was nicht funktioniert oder Nebenwirkungen hat, wird verworfen oder angepasst. Kern ist Lernen durch differenziertes Probehandeln und das Verständnis, warum Muster entstehen. Die Abbildung, die du, lieber Hörer, liebe Hörerin, jetzt ja nicht sehen kannst, zeigt einen zirkulären, hypothesengeleiteten Zugang zur Gestaltung von Wandel. Anders als klassische Phasenmodelle geht es nicht um einen linearen Weg zu einem vordefinierten Ziel, sondern um Schleifen des Lernens, welche Maßnahmen anschlussfähig sind. Jeder Durchlauf sichert neue Erkenntnisse und hilft, Interventionen gezielter zu gestalten. Es geht nicht um Planoptimierung, sondern um ein tastendes, bewusst unsicheres Vorgehen, das die Organisationen in Bewegung bringt. Das Modell eignet sich besonders bei begrenzter Zielklarheit, hoher Dynamik und großen Risiken von Standardlösungen. Es wird von externen Beratungsteams und internen Transformationsteams gemeinsam genutzt, als gemeinsame Landkarte und Reflexionshilfe. In einem FMCG, also Fast Moving Consumer Goods Unternehmen, sollte die Zusammenarbeit zwischen Produktentwicklung und Vertrieb verbessert werden. Ein Projekt mit langer Vorgeschichte und vielen gescheiterten Versuchen. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt wurde ein interdisziplinäres Meeting etabliert. Es sickerte durch, dass dieses neue Meeting aber als Kontrollinstrument wahrgenommen wurde. Statt einfach weiter auszurollen, arbeitete das Change-Team gemeinsam mit den Teams mit dem Modell des organisationalen Prototyping. Diese Arbeit wurde als hilfreich erlebt, weil sie Raum für Irritation, Reflexion und gemeinsames Lernen ließ, ohne die bisherigen Rechtfertigungslogiken. Zieldienlichkeit der Maßnahmen prüfen. Im Veränderungsprozess verliert man leicht aus dem Blick, worum es eigentlich geht. Maßnahmen laufen an, Formate entstehen, doch wofür? Deshalb ist es wichtig, regelmäßig innezuhalten und zu prüfen, kommen wir dem Ziel näher und ist das Ziel noch dasselbe wie am Anfang? Diese Rückbindung ist keine Formalie, sondern eine zentrale Reflexionsfrage. Was wirkte in die gewünschte Richtung? Was nicht? Was hat sich verändert? Was blieb gleich? Woran ist eine Zielerreichung erkennbar? Für wen und in welchem Kontext? Es geht nicht um statische Ziele, sondern um beobachtbare Veränderungen an Verhalten, Kommunikation, Entscheidungen und Mustern. Was müsste noch sichtbar werden? Was kann entfallen, weil es keine Wirkung zeigt? Zieldienlichkeit heißt nicht, dass jede Maßnahme wirkt. Aber jede sollte in Bezug auf das Ziel beobachtet und bewertet werden. Das unterscheidet Aktionismus von Reflexion. Die digitale Tochter eines großen Handelskonzerns wollte verantwortungsvolle Entscheidungen näher am Kunden treffen. Nach 6 Monaten Change waren neue Rollen, Workshops und Tools eingeführt. In einer Reflexionsrunde zeigte sich, die Entscheidungswege hatten sich beschleunigt, doch die Kundenperspektive wurde kaum stärker berücksichtigt. Erst als Kundennähe klar definiert wurde, etwa durch systematisches Einholen von Kundenfeedback vor Produktentscheidungen, wurde das Ziel greifbar und die Maßnahmen konnten gezielter umgesetzt werden. Abschluss des Change. Die meisten Change-Projekte haben kein klares Ende. Sie verlaufen, verblassen, werden leiser oder starten neu. Das wirkt irritierend, ist aber oft ein gutes Zeichen. Die Organisation hat sich so weit verändert, dass der Prozess nicht mehr nötig ist. Sie funktioniert weiter, manchmal besser. Offizielle Abschlüsse sind selten. Gibt es sie, sollten sie für eine Rückschau genutzt werden. Was soll bleiben? Welche neuen Regeln, Kommunikationswege oder Entscheidungsformen sind auch ohne externe Begleitung wirksam? Der Erfolg zeigt sich nicht an der Zahl der Maßnahmen, sondern an veränderten Mustern. Wenn Routinen sich wandeln, neue Erwartungen stabil werden und Ungewöhnliches zur Gewohnheit wird, hat sich die Organisation verändert. Ein Logistikdienstleister führte während eines größeren Change-Projektes neue bereichsübergreifende Kommunikationsformate ein. Ein monatliches Koordinationsmeeting wurde verbindlich etabliert, ergänzt durch eine Koordinatorenrolle. Diese Maßnahme zeigte so große Wirkung, dass das Change-Projekt nicht mehr weiterging. Zwischen Sehnsucht und Systemlogik. Veränderung ist kein linearer Prozess. Organisationen sind komplexe Systeme mit eigenen Mustern und blinden Flecken. Wer starren Modellen folgt, übersieht oft das Wesentliche, eine Hauptursache für das Scheitern vieler Projekte. Die Sehnsucht nach Sicherheit ist verständlich, doch Orientierung ist nicht Kontrolle. Wer sich an Pläne klammert, wird blind für wichtige Signale und Chancen. Das vorgestellte Vorgehen lädt ein, aufmerksam zu beobachten, Hypothesen zu bilden und gemeinsam zu lernen. Es erlaubt Sprünge, Rückschritte und Wiederholungen, so bleibt es anschlussfähig. Im Gegensatz zu klassischen Ansätzen, die Change steuerbar machen wollen, nimmt dieser Ansatz die Eigenlogik der Organisation ernst, als Voraussetzung wirksamer Intervention. Veränderung beginnt mit Verständnis und erfordert Neugier, Offenheit und Demut. Vielleicht liegt der Beitrag heutiger Begleitung darin, keine Kontrolle zu versprechen, die es nicht gibt, sondern kluge Orientierung in komplexem Terrain. Verantwortung für das, was bewegt wird und das, was gelernt wird. So entsteht ein Change-Ansatz, der Orientierung bietet, ohne vorzugeben, wie der Weg genau verlaufen muss. Ja, ihr Lieben, das war der Artikel Change ohne Drehbuch und selbstverständlich verlinken wir euch den Artikel als PDF in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann natürlich auch die Abbildungen besser anschauen und wir freuen uns wie immer über eure Rückmeldung und eure Kommentare. Gerne bei LinkedIn als Kommentar unter der Veröffentlichung der Episode.